HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz zu einer Hörbuchzeit, in der Sie auf bewährte Namen und auch vielleicht zum Teil bekannte Inhalte treffen werden. Judith Schelanski zum Beispiel und ihre Naturkundenreihe auf Friedrich Dürrenmatt mit zwei Erzählungen und auf die Schriftstellerin Juli C. mit einem Hörbuch für Kinder. Und das hat etwas mit dem morgigen ersten Advent zu tun. Kommen wir zu Beginn zu Judith Schelanski. Judith Schelanski vereint zwei Begabungen respektive Berufe. Sie ist Schriftstellerin und gleichzeitig Buchgestalterin, in beiden Metiers erfolgreich. Und es gelingt ihr auch immer wieder, beide Berufe zu vereinen, wie im Atlas der abgelegenen Inseln und in Der Hals der Giraffe. Und sie hat eine eigene Naturkundereihe, die wir hier auch schon mal vorgestellt haben und zu der jetzt zwei neue Hörbücher erschienen sind. Ein Porträt vom Fuchs und ein Porträt vom Esel. Das Porträt vom Esel kam auf den dritten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Dezember. Dorothee Meyer-Karweg, bevor wir auf den Esel näher eingehen, nochmal für alle, die über diese Reihe noch keine Kenntnis haben, was ist das für eine Idee von Judith Schelanski?
Also diese Reihe Naturkunden, die gibt Judith Schelanski schon seit ungefähr 7 Jahren heraus, also seit 2013. Das ist eine Reihe, die von Tieren und Pflanzen erzählt, aber auch von Menschen, von insgesamt von belebter und unbelebter Natur. Die Bücher sind beim Verlag Mattes und Seitz erschienen und die Hörbücher dazu beim Verlag DAV, der Audioverlag.
Was ist das Besondere an dieser Reihe? Was ist Ihr besonderes Merkmal? Was zeichnet sie aus?
Da geht es nicht nur um naturwissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch um Kulturgeschichte, um unser Verhältnis zum jeweiligen Sujet, also zu Tierpflanze oder irgendeinem Ding und auch um Mythologien und so weiter.
Hat Judith Schelanski jetzt die Porträts alle selbst geschrieben?
Nein, das hat sie nicht getan. Also sie hat immer Autoren beauftragt, die sich mit dem jeweiligen Gebiet gut auskennen. Und die Reihe ist ja auch schön gestaltet, aber auch das hat sie nicht selbst gemacht, sondern nur in Anführungsstrichen die Idee für die Gestaltung geliefert.
Ah, okay, dann kommen wir mal zum Porträt vom Esel.
Ja, das hat geschrieben Jutta Persson, Jahrgang 1971. Das ist eine Journalistin und Kulturwissenschaftlerin, die unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und die Zeit schreibt.
Über den Esel haben wir wahrscheinlich alle so unsere Ideen, aber was erfahren wir nun aus Ihrer Perspektive über diese Tiere?
Also auch hier geht es nicht nur um Biologie und die zoologische Einordnung, das erfahren wir auch. Aber darüber hinaus beschreibt Persson auch beispielsweise die Domestizierung dieses Tieres, die schon vor über 5000 Jahren begann. Jedenfalls hat man da die ersten Zeugnisse davon gefunden. Und sie geht beispielsweise auch auf unsere Sicht auf den Esel und dessen Verhalten ein.
Das meinte ich vorhin mit, wir haben alle unsere Ideen vom Esel und beim Stichwort Verhalten werden dann viele bestimmt an das Klischee vom störrischen Esel denken oder an die Rede von seiner Sturheit.
Ja, genau. Und dazu hören wir die erste und für mich sehr interessante Stelle, gelesen von Frank Arnold.
Im Verhalten aller Hausesel macht sich bemerkbar, dass ihre afrikanischen Vorfahren bestens an die trockenen, bergig-grölligen Wüstengrenzregionen angepasst waren, in denen der afrikanische Wildesel auch heute noch lebt. Während das Pferd in Stress- und Gefahrensituationen flieht, bleibt der Hausesel, genau wie der Wildesel, im Zweifelsfall einfach starr stehen, auch dann, wenn er gezogen oder geprügelt wird. Eine sinnvolle Maßnahme in den nordostafrikanischen Esel-Ursprungsregionen mit steinigem Untergrund. Ein fliehender Esel würde sich unweigerlich die Beine brechen. Dass Hausesel nicht durchbrennen wie Hauspferde und im Notfall stehen bleiben, heißt übrigens nicht, dass sie ihren Angreifern notgedrungen zum Opfer fallen. Schon die zoologischen Schriften der Antike und später der Renaissance berichten von Eseln, die Bären und Wölfe mit Huftritten und Bissen in die Flucht schlugen. Trotzdem hat man dem Esel das Stehenbleiben als Starrsinn und auch als Dummheit ausgelegt.
Tja, da sind wir wohl eher die Dummen, die nicht erkennen, wie sinnvoll dieses Verhalten sein kann.
Das hat sich aber jetzt noch nicht durchgesetzt, dieses Wissen. Deswegen gibt es solche Hörbücher, das ist wichtig. Und der Esel ist ja sogar ein Schimpfwort, wenn auch keines, das noch sehr gebräuchlich ist. Aber mir ist es noch ein bisschen vertraut aus früheren Zeiten.
Ja, eben aus früheren Zeiten, das sagt man nicht mehr, du Esel. Da findet man mittlerweile andere Schimpfworte. Aber die Frage, warum der Esel auch für dumm gehalten wird, das nimmt schon breiten Raum ein in diesem Hörbuch. Also die Frage des Charakters, den man ihm andichtet.
So, dann raus mit der Sprache. Warum ist das so?
Das hat wohl auch was mit dem Aussehen zu tun. Und da wiederum sind die großen Ohren wichtig. Also große Ohren haben ja Tiere, die eher flüchten, die eher ängstlich sind und zaudern. Und das wurde ihm ebenso negativ ausgelegt, wie beispielsweise auch seine Genügsamkeit. Aber diese zum Teil nur angedichteten Charaktereigenschaften haben dann auch dazu geführt, dass Jesus Christus einen Esel auswählte, um damit in die Stadt Jerusalem einzureiten. Und dazu hören wir einen zweiten Ausschnitt.
Allen Evangelien gemeinsam ist, dass der Einzug in Jerusalem nicht nur die Weissagung des Alten Testamentes erfüllt, sondern einen neuen Herrschaftstypus unterstreicht. Mit einem König, der eine Umkehrung aller Werte vollzieht, indem er Schwäche zur Stärke macht. Der biblische Esel wird im ganz wörtlichen Sinn zum Träger einer Demutsidee, die den Reiter mit dem Reittier verbindet. Und es geht nicht nur um Demut. Auch Mitleid, Nächstenliebe, Milde, Sanftmut, Friedfertigkeit zählen seit der Bergpredigt zu den revolutionären Verhaltenslehren des neuen Königs. Und dieser Katalog des schwachen, nicht kriegerischen Verhaltens steht wiederum in symbolischem Zusammenhang mit einem Tier, das für seine enorme Belastbarkeit bekannt ist. Und dafür, dass es sich meistens widerstandslos prügeln lässt. Oder anders gesagt, dass es Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet.
Ja, finde ich auch wieder sehr interessant. Das ist eben ein Aspekt von vielen in diesem Hörbuch eingestreut. In dieses Porträt vom Esel sind dann noch beispielsweise die Erfahrungen der Autorin mit Eseln beziehungsweise einem schwäbischen Eselhalter. Und da habe ich dann erfahren, dass man Esel nie allein halten darf. Sind sehr gesellige Tiere. Und schließlich geht es auch um Esel als Medizin.
Oh ja. Das ist jetzt wahrscheinlich was völlig Neues.
Nee, eher was sehr Altes.
Also vom Wissensstand her
genau.
Neues. Ja.
Im Mittelalter hat man Medizin aus sehr vielen Eselteilen gemacht, also beispielsweise aus den Hufen, aus der Haut, aus Haaren, Kot und so weiter. Aber da ist man dann zum Glück von abgekommen. Ja, im Hörbuch geht es dann außerdem noch um Philosophen, Schriftsteller und andere Gelehrte, die sich mit Eseln im Laufe der Jahrhunderte beschäftigt haben. Und ganz am Schluss gibt es dann noch ein Kapitel über einzelne Eselarten, Rassen und Hybridformen. Und die werden dann schlicht naturwissenschaftlich beschrieben.
Das klingt so, Dorothee Meyer-Karweg, als würde da wirklich keine Frage übrig bleiben. Das ist sehr umfassend alles.
Ja, das ist es auch. Und typisch für die Reihe ist auch, dass nicht so ein Kapitel nach dem anderen abgehakt wird, sondern die Autorin lässt sich auch hier wieder so ein bisschen treiben. Sie kommt so auf angenehme Art vom Hölzchen auf Stöckchen, ohne dass es zu durcheinander wird. Da lässt man sich gern mitnehmen und hat durchaus viele Aha-Erlebnisse.
Wir haben Frank Arnold gehört schon als Sprecher. Aus meiner Sicht ist das ein Sprecher von der Güteklasse, wo man durch seine Stimmführung so animiert wird, sich so richtig reinzusetzen und man wird gut aufgehoben. Man fühlt sich einfach sicher nach allen Seiten hin. Eine Stimme, der ich gern folge. Und Frank Arnold ist ja auch ein alter Meister seines Fachs.
Ja, er ist ja auch der Interpret der gesamten Reihe, was auch eine angenehme Ruhe da reinbringt. Und ich finde, er schafft es super, das Staunenswerte und Besondere herauszukitzeln. Er ist insgesamt dem Thema und auch den Hörern auf eine sehr angenehme Art zugewandt und man spürt auch das Mitgefühl, das er mit diesem geschundenen Tier hat. Aber man hört ja nicht nur Frank Arnold.
Das ist jetzt noch weiter erklärungsbedürftig.
Ja, man hört den Esel natürlich auch selbst. Ja. Ich finde, das klingt wunderbar. Herzzerreißend, erinnert so ein bisschen an eine rostige Tür. Und ja, insgesamt finde ich, man muss diese wunderschönen Tiere mit den langen Wimpern einfach lieben.
Absolut, ich habe auch alle Sympathien für Esel und die Juroren der HR2 Hörbuchbestenliste anscheinend auch sind. Sie haben dieses Hörbuch auf den 3. Platz der aktuellen Bestenliste von Dezember gesetzt. Hier nochmal die Angaben. Jutta Persson, Esel, ein Porträt mit dem Sprecher Frank Arnold. 3 CDs sind das, knapp 3,5 Stunden Hörzeit und zum Preis von 20 € ist dieses Hörbuch bei der Audio Verlag erschienen. Und Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und darin haben wir jetzt eine literarische Wiederentdeckung anzubieten. Berliner Briefe, so heißt ein Briefroman von Susanne Kerkhoff, der zuerst im Jahr 1948 erschien und dann lange vergessen wurde. Erst in diesem Jahr ist dieser Briefroman neu erschienen als Text und nun auch in einer gemeinsamen Produktion mit RBB Kultur als Hörbuch beim Verlag Hörkultur. Und auch die Autorin Susanne Kerkhoff war lange Zeit vergessen. Dorothee Meyer-Karweg, wer war diese Frau?
Susanne Kerkhoff wurde als Susanne Harich 1928 in Berlin geboren. Sie war eine deutsche Schriftstellerin, Journalistin und Lyrikerin, kam aus einem bürgerlich-liberalen Elternhaus, schrieb schon früh. Das war dann natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus und sie wurde auch 1937 in die Reichsschriftungskammer aufgenommen. Im selben Jahr heiratete sie dann den Buchhändler Hermann Kerkhoff. Nach dem Krieg ließ sie sich aber von ihm scheiden, verließ Mann und Kinder und ging nach Ost-Berlin. Und da wollte sie sich für die demokratische Erneuerung Deutschlands einsetzen. Sie wurde dann Feuilleton-Redakteurin der Berliner Zeitung, auch Leiterin der Kulturredaktion. Und 1950 beging sie Selbstmord.
Und worum geht es nun in diesen Berliner Briefen?
Also in diesem Briefroman schreibt eine Helene aus dem zerstörten Berlin an ihren nach Paris emigrierten jüdischen Jugendfreund Hans. Und den ersten Brief schreibt sie so ungefähr 2 Jahre nach Kriegsende.
Und was steht darin genau?
Ja, das ist so eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit der NS-Zeit, aber auch mit der Nachkriegszeit. Und als erstes hören wir mal ein Beispiel, wo sie sich, also diese Helene, nach ihren Gedanken gegenüber den Juden befragt.
Theoretisch bin ich kein Philosemit. Ich halte die Juden nicht für das Salz der Erde. Ich halte sie für schwach und stark im Guten und Bösen, wie alle Menschen. Und finde einen Philosemitismus ebenso absurd, ja verwerflich wie Antisemitismus. Menschen wie alle, mit den Grundrechten wie alle. Ich liebe es nicht, wenn von sogenannten guten oder schlechten jüdischen Eigenschaften gesprochen wird. Denn damit ist die Grenze schon gezogen, die übertreten werden muss, will man zu einer allgemein menschlichen Gesittung gelangen. Ich halte es für Anmaßung, die Juden zu einer Renationalisierung zu bereden, zu einer Konzentration in Palästina. Ebenso anmaßend ist die Zumutung, sie hätten sich schleunigst zu assimilieren. Sie mögen das halten, wie es ihnen beliebt. Und sollte es einigen gefallen, mit Kaftan und langen Bärten über den Kurfürstendamm zu schlendern, so wäre das längst kein Grund zum Kochen irgendeiner Volksseele. Ich verlange von niemandem, dass er sich prinzipiell mit Juden befreunde. Es lebe jeder nach seinem individuellen Geschmack und suche sich den Umgang, der ihm liegt. Praktisch dagegen bin ich Philosemit, bin nicht zuletzt vom Antisemitismus in diese Praxis gestoßen worden.
Ja, und als Sprecherin hörten wir hier Jennifer Antony. Und man merkt an diesem Ausschnitt, dass die Briefeschreiberin Helene, die man also durchaus auch mit der Autorin Susanne Kerkhoff gleichsetzen kann, es sich nicht einfach macht. Und natürlich hinterfragt sie in den Briefen auch ihre Rolle in der NS-Zeit. Sie fragt sich, ob sie genug getan habe.
Was hat sie überhaupt gemacht, Susanne Kerkhoff, während der NS-Zeit?
Also Susanne Kerkhoff selbst war in der NS-Zeit, man kann sagen, so in die innere Emigration gegangen. Also sie hat romantische Gedichte geschrieben und schlicht abgewartet, dass alles vorbeiging. Und 1947 hat sie dann aber auf dem ersten Schriftstellerkongress eine Rede gehalten und gesagt, ich zitiere, wir leiden doch alle darunter, dass wir nicht illegal gekämpft haben.
Mhm. Was ja diskutabel ist, ob das wirklich so ist, ob wirklich alle darunter gelitten haben.
Ja, genau. Susanne Kerkhoff musste feststellen, dass die meisten die Vergangenheit einfach schlicht verdrängten. Doch darüber gibt es eine Passage in den Briefen, wo die Helene ihrem Hans von einem Klassentreffen berichtet, wo beispielsweise ein früheres glühendes BDM-Mädel nun für die Amerikaner als Übersetzerin arbeitet. Und Helene schreibt, dass sie eigentlich niemanden fand bei diesem Klassentreffen, der seine Schuld eingestand. Und sie bittet Hans daher auch, zurück in die Heimat zu kommen. Sie schreibt, jeder Emigrant, der nach Hause kommt, rückt allein durch sein Wiederdasein eine Schiefheit zurecht. Aber dieser Hans wollte wohl offensichtlich nicht zurückkehren. Und für die Briefeschreiberin, genau wie für die Autorin, war klar, dass sie in Deutschland dann für eine bessere Welt kämpfen muss. Und eine bessere Welt verspricht sie sich vom Sozialismus. Und die Autorin trat dann auch trotz aller Kritik 1948 in die SED ein. Aber diese Briefeschreiberin Helene kritisiert die SED auch. Und dazu hören wir einen weiteren Ausschnitt.
Soll ich der SED vorwerfen, dass sie jenen Schiebergeschäften nicht die schwarz gekauften Fensterscheiben herausschneiden lässt, um Arbeiterwohnungen zu verglasen, in denen Kinder im Winter hinter Pappfenstern frieren? Kann man ihr nicht andererseits vorwerfen, dass fast alles, was in Berlin geschehen ist, was das Gesicht der Stadt wieder etwas lebensvoller macht, gegen den Magistrat geschah, hinter seinem Rücken, gegen seine Verordnungen? Denn man darf nicht vergessen, dass sich wertvolle Betriebe aufgetan haben, Fabriken, Verlage, und hätten sie gewartet, bis Material vom Magistrat bewilligt würde, sie wären heute noch nicht da. Ich werfe der SED vor, dass sie durch einen Formularkrieg ohne Beispiel den Aufbau nicht nur untergraben hat, die Bevölkerung Berlins nicht nur schwer behindert, sondern gleichzeitig damit eine Propaganda für die freie Wirtschaft und die Privatinitiative getrieben hat, wie sie gar nicht wirksamer sein kann. Die SED hat anderes zu tun. Es geht ihr mehr darum, ihre Ideologie durchzusetzen, als um das Wohl der Bevölkerung.
Tja, allein sowas zu schreiben war für die Autorin Susanne Kerkhoff eigentlich ein bisschen fatal. Sie setzte sich mit ihrer Aufrichtigkeit und Kompromisslosigkeit zwischen alle politischen Stühle und fiel dann auch in Ungnade.
Was antwortet dieser Hans dann eigentlich auf die Briefe von Helene?
Ja, das hören wir nicht. Also wir hören nur die Briefe von Helene und wir erfahren auch wenig aus diesen Briefen von seinen Reaktionen. Also es geht vor allen Dingen um ihre Gedanken und ihre Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart.
Eine mögliche Frage ist ja, ob diese Briefe uns heute noch was zu sagen haben. Ich habe daran überhaupt keinen Zweifel, dass sie noch etwas zu sagen haben, weil es geht um etwas ganz Grundsätzliches.
Ja, genau. Also was mir sehr gut gefällt, sie hat zwar einen politischen Standpunkt, diese Helene, genauso wie die Autorin. Sie glaubt aber nicht, die absolute Wahrheit gepachtet zu haben. Also Zweifeln ist für sie die Grundlage von Erkenntnis.
Wir haben die Sprecherin gehört, Jennifer Anthony. Sie haben vorhin gesagt, diese Helene, die sie hier verkörpert, ist eine schonungslos aufrichtige und kompromisslose Frau. Ich meine, das spiegelt sich gut in dieser Stimme. Die spielt auch mit diesen kecken und frechen Tönen und mit dieser Intonation, die so frisch und nach vorne ist.
Ja, genau. Sie ist übrigens die Tochter der Schauspielerin Carmen Meyer Anthony. Und macht auch selbst viel in Theater, Film und Fernsehen, ist da viel zu sehen, macht auch viele Lesungen. Und ja, sie hat einen richtig guten Ton, eindringlich, aber nie übertrieben. Und man spürt bei aller Frische stets auch diese Nachdenklichkeit, dass sich stetige Hinterfragen, also das nimmt man ihr schon sehr ab. Sie ist komplett in der Rolle dieser Helene, die man eben als Alter Ego von Susanne Kerkhoff sehen kann. Für mich ist es wirklich eine große Entdeckung und da danke ich mal wieder dem Verlag Hörkultur und natürlich auch dem RBB, der die Lesung ermöglichte und zum 70. Todesjahr von Susanne Kerkhoff dann veröffentlichte. Mhm. Die hat sich 1950 umgebracht, nachdem ihr in der DDR eine schwankende ideologische Haltung vorgeworfen worden war.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Susanne Kerkhoff, Berliner Briefe mit der Sprecherin Jennifer Anthony. 3 CDs umfasst dieses Hörbuch, knapp 3 Stunden Hörzeit, zum Preis von 22,50 Euro bei Hörkultur erschienen. Das Hörbuch steht übrigens auf dem 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Dezember. Und im Folgenden beschäftigen wir uns nun mit Friedrich Dürrenmatt, dem bekannten und auch ja berühmten Schweizer Schriftsteller. Denn das sind ja nicht 1 oder 2 erzählerische Werke von ihm, die es zum Klassikerstatus gebracht haben. Das ist ja eine ganze Reihe, wenn man nur an Der Verdacht denkt, an Der Richter und sein Henker, an Die Panne, an Das Versprechen, an Der Besuch der alten Dame etc. Und nun steht sein 100. Geburtstag bevor, am 5. Januar. Und wie es aussieht, Dorothee Meyer-Karweg, laufen sich die Verlage mit Neuauflagen offensichtlich schon mal warm.
Ja, das betrifft natürlich vor allen Dingen den Diogenes Verlag, wo die meisten Werke erscheinen. Und im Dezember geht es dann beispielsweise los oder weiter mit dem Prosawerk in 19 Bänden in Kassette. Oder da kommt dann auch Dürrenmatts Werkausgabe heraus in 37 Bänden. Dann gibt es noch andere Dinge, die dann erscheinen. Aber eben auch Hörbücher kommen neu heraus. Beispielsweise eben eine CD mit den Erzählungen Der Hund und der Tunnel.
Der Tunnel ist ja recht bekannt, diese beklemmende Eisenbahnfahrt, die völlig endlos sich zu entwickeln scheint. Der Hund ist weniger vertraut, meine ich.
Ja, aber beides sind Geschichten, die so ins Surreale, ins Fantastische gleiten. Und ja, wir beginnen mit Der Hund. Da hören wir gleich mal in den Anfang der Geschichte rein. Es liest Hans Korte.
Schon in den ersten Tagen, nachdem ich in die Stadt gekommen war, fand ich auf dem kleinen Platz vor dem Rathaus einige Menschen, die sich um einen zerlumpten Mann scharten, der mit lauter Stimme aus der Bibel las. Den Hund, den er bei sich hatte und der zu seinen Füßen lag, bemerkte ich erst später, erstaunt darüber, dass ein so riesiges und entsetzliches Tier meine Aufmerksamkeit nicht auf der Stelle erregt hatte, denn es war von tiefschwarzer Farbe und glattem, schweißbedecktem Fell. Seine Augen waren schwefelgelb, und wie es das riesige Maul öffnete, bemerkte ich mit grauen Zähne von eben derselben Farbe, und seine Gestalt war so, dass ich sie mit keinem der lebenden Wesen vergleichen konnte. Ich ertrug den Anblick des gewaltigen Tieres nicht länger und wandte meine Augen wieder dem Prediger zu, der von gedrungener Gestalt war und dessen Kleider in Fetzen an seinem Leibe hingen. Doch war seine Haut, die durch die Risse schimmerte, sauber, wie denn auch das zerrissene Gewand äußerst reinlich war. Kostbar jedoch sah die Bibel aus, auf deren Einband Gold und Diamanten funkelten. Die Stimme des Mannes war ruhig und fest. Seine Worte zeichneten sich durch eine außergewöhnliche Klarheit aus, so dass seine Rede einfach und sicher wirkte. Auch fiel es mir auf, dass er nie Gleichnisse brauchte. Es war eine ruhige und unfanatische Auslegung der Bibel, die er gab. Und wenn seine Worte doch nicht überzeugten, so rührte dies nur von der Erscheinung des Hundes her, der unbeweglich zu seinen Füßen lag und die Zuhörer mit seinen gelben Augen betrachtete.
Tja, Prediger und Hund sind hier eher so ein Gegensatzpaar. Der Prediger steht für die Wahrheit, das Gute und der Hund eher für das Böse.
Das kennen wir ja, das ist ja bei Faust auch schon so enthalten.
Ja, in dieser kleinen magischen Geschichte ist es jedenfalls so, der Hund ist dem Prediger zugelaufen, der wird ihn nicht mehr los und am Ende zerfleischt der Hund dann den Prediger und verschwindet. Und dann sieht der Ich-Erzähler den Hund eines Tages wieder, und zwar zusammen mit der Tochter des Predigers, mit der der Ich-Erzähler ein Verhältnis angefangen hatte. Also das Böse ist sozusagen nicht aus der Welt zu tilgen und es kann sich aller Personen bemächtigen.
Das ist eine düstere Geschichte, aber durchaus eine dann mit Klarblick für die Verhältnisse der Welt.
Genau. Und ähnlich düster ist ja auch die zweite Geschichte, die zweite Erzählung, Der Tunnel. Auch sie beginnt wieder ganz harmlos. Auch da hören wir mal in den Anfang hinein. Wieder gelesen wird das Ganze von Hans Korte.
Ein 24-Jähriger, fett, damit das Schreckliche hinter den Kulissen, welches er sah, das war seine Fähigkeit, vielleicht seine einzige, nicht allzu nah an ihn herankomme, der es liebte, die Löcher in seinem Fleisch, da doch gerade durch sie das Ungeheuerliche hereinströmen konnte, zu verstopfen, derart, dass er Zigarren rauchte, Ormond Brasil 10, und über seine Brille eine zweite trug, eine Sonnenbrille, und in den Ohren Wattebüschel. Dieser junge Mann, noch von seinen Eltern abhängig und mit nebulosen Studien auf einer Universität beschäftigt, die mit einer zweistündigen Bahnfahrt zu erreichen war, stieg eines Sonntagnachmittags in den gewohnten Zug. Abfahrt 17.50 Uhr, Ankunft 19.27 Uhr, um andern Tags ein Seminar zu besuchen, das zu schwänzen er schon entschlossen war.
Tja, der Zug fährt los, alles scheint wie immer, mit im Abteil sind andere Reisende. Und dann fährt der Zug eben in einen Tunnel ein und der junge Mann wundert sich, er kennt den Tunnel eigentlich, aber dieser endet nicht. Alle um ihn herum bleiben erstmal sehr ruhig, doch es ist so, der Zug rast führerlos immer weiter durch den Tunnel, es gibt keine Notbremse, die funktioniert. Sie rasen alle zusammen in den Abgrund, ins dunkle Nichts. Zug und Zugfahrplan stehen hier wohl für die Metapher für das eigentlich geordnete Leben, also Abfahrt- und Ankunftszeiten werden penibel genau angegeben. Und dann gerät dieses Leben aber eben aus den Fugen. Man rast auf eine Katastrophe oder zumindest auf das Ungewisse zu und kann nichts daran ändern. In der früheren Version endete die Erzählung mit dem Satz, Gott ließ uns fallen, so stürzen wir auf ihn zu. Und später hat Dürrenmatt dann diesen Hinweis auf Gott gestrichen.
Gelesen werden die beiden Erzählungen von Hans Korte. Hans Korte ist 2016 gestorben, also die Aufnahmen sind dann älteren Datums.
Ja, genau. Sie stammen aus den Jahren 2009 und 2010, sind also jetzt gut 10 Jahre alt.
Ich kenne jetzt die Stimme von Friedrich Dürrenmatt nicht, habe sie jedenfalls nicht im Ohr, bestimmt schon mal gehört. Mhm. Aber ich stelle mir vor, Hans Korte passt da einfach sehr gut.
Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, Friedrich Dürrenmatt liest selbst, obwohl Hans Korte ja überhaupt nicht aus der Schweiz stammt, sondern aus Bochum. Aber dieser leicht behäbige, abgeklärte, ruhige Ton, mit dem diese Erzählungen so überaus harmlos beginnen, der umhüllt die Worte auf sehr angenehme Art und umso grausiger, erschreckender ist dann das jeweilige Ende. Also mein Fazit, es sind 2 sehr genau durchkomponierte kurze Erzählungen von Friedrich Dürrenmatt über das Leben, über Gut und Böse und die Unentrinnbarkeit unseres Schicksals. Die werden wunderbar vertont vom wirklich großen Schauspieler Hans Korte. Und es ist eben eine Einladung, sich anlässlich des kommenden 100. Geburtstages wieder mit Friedrich Dürrenmatt zu beschäftigen. Und natürlich gibt es die Erzählung auch als Buch bei Diogenes, da noch zusammen mit der bekannten Erzählung Die Panne. Und hier gibt es dann noch leider einen kleinen Lapsus des Verlages, denn im Booklet dieses Hörbuches wird nicht der Tunnel als 2. Erzählung genannt, sondern eben die Panne. Das ist eine echte Panne des Verlags, schade, aber das kann man in einer weiteren Auflage sicher beheben.
Ja, damit kann man leben und das Wichtige ist, Friedrich Dürrenmatt, ich glaube, der wird seinen Platz im literarischen Kanon zu Recht weiter behalten und verteidigen, auch in Zukunft. Wir sprachen über Dürrenmatt, der Hund und der Tunnel, 2 Erzählungen auf einer CD. Die CD umfasst 45 Minuten mit dem Sprecher Hans Korte und die CD kostet 18 € und ist beim Diogenes Verlag erschienen. Die Schriftstellerin Julie C., mit der beschäftigen wir uns jetzt, genießt allerhöchste Anerkennung seitens der Literaturkritik, genauso wie seitens der Leserschaft. Die studierte Juristin hat sich fest etabliert an der Spitze der deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Und wenn man bedenkt, dass ihr Debütroman auch fast schon 20 Jahre her ist, dann auch schon über eine sehr lange Zeit etabliert, durch Romane wie zuletzt Neujahr oder zuvor Unterleuten. Dorothee Meyer-Karwick, nun hat sie ein Feld betreten, das von ihr bislang unberührt war. Sie hat ein Kinderbuch über Weihnachten geschrieben, Alle Jahre wieder heißt es. Was passiert an diesem Weihnachten?
Ja, anders als der Titel verspricht, ist dieses Weihnachten ganz anders als in den anderen Jahren, jedenfalls für die 8-jährigen Zwillinge Lena und Josch. In der Adventszeit ist noch alles so wie sonst. Die beiden haben ihre Wunschlisten geschrieben und die sind dann auch ganz schön voll. Und dazu hören wir gleich den ersten Ausschnitt, gelesen von Julia Nachtmann.
Alles ist vorbereitet, wie jedes Jahr. Selbstgebastelte Sterne an den Fenstern, selbstgebackene Plätzchen in den Schalen, 24. Türchen geöffnet, 4. Kerze angezündet. Und natürlich die Wunschzettel abgeschickt. Richtig coole Wunschzettel dieses Mal. Lena wünscht sich Boxhandschuhe, neue Inlineskater und ein iPhone, obwohl sie erst 8 ist. Josch ist genauso alt wie seine Schwester, was bei Zwillingen total logisch ist. Er wünscht sich jede Menge Bücher, ein Mountainbike oder ein Klavier.
Also bescheiden sind die beiden nicht. Das sind schon ganz schön anspruchsvolle Geschenke, die da auf dem Zettel stehen.
Ja, aber ich schätze, soweit so normal. Nur als Heiligabend dann da ist, erleben die Zwillinge eine Überraschung.
Als sie nach Hause kommen, steht Mama mit einem Glöckchen in der Hand vor der geschlossenen Wohnzimmertür. Sie singen alle Jahre wieder, noch im Flur. Dann läutet Mama das Glöckchen. Papa öffnet die Tür und die Kinder stürmen hindurch. Sie bremsen in der Mitte des Raums und stehen wie vom Donner gerührt. »Das ist echt komisch«, sagt Lena. »Da ist nämlich gar nichts. Kein Baumschmuck, keine brennenden Kerzen, keine Geschenke. Das Wohnzimmer sieht genau aus wie vorher, nur trostloser.« Josch überlegt, ob Lena etwas falsch gemacht hat, und Lena überlegt, ob es an Josch liegen könnte, aber ihnen fällt nichts ein. Lena meint, dass das Christkind wegen der neuen Kinder im Dorf mehr zu tun hat und sich verspätet. »Total unlogisch«, sagt Josch. »Vielleicht muss es andere Routen fliegen, wegen Klimawandel und so.« Bevor die Zwillinge richtig zu streiten beginnen, sagen die Eltern, dass man auch ohne Geschenke schön Weihnachten feiern könne. Das sehen Josch und Lena definitiv anders.
Tja, keine Weihnachtsgeschenke, da ist die Frustration natürlich groß.
Ja, aber es geht nicht nur Josch und Lena so, sondern auch ihren Freunden. Auch die bekommen keine Geschenke. Und die Kinder überlegen dann, also was könnte da passiert sein? Ist dem Christkind vielleicht was passiert? Ja, und dann kommt ihnen eine Idee. Der Vater von Lena und Josch ist nämlich Ornithologe. Und er hat in seiner Foschuwa, in der Vogelschutzwarte, ein merkwürdiges Flattertier gefunden, das am Flügel offensichtlich verletzt ist und das er überhaupt nicht einordnen kann. Und das stellt sich dann als Christkind heraus, zumindest in der Fantasie der Kinder. Und sie entführen dann dieses Wesen aus der Vogelschutzwarte und bringen es in ihre Holzbude im Wald, wo sie immer spielen. Und sie pflegen es und sind dann auf einmal alle sehr vergnügt, da sie eben einem Wesen helfen. Und ihre Geschenke vermissen sie dann gar nicht mehr. Sie haben nämlich jetzt eine Aufgabe. Naja, Geschenke gibt es am Ende dann doch noch, wenn auch deutlich später.
Und ist das Flügelwesen dann wirklich das Christkind oder existiert es einfach dann, einfach weil die Kinder dran glauben?
Ja, das weiß man nicht so genau. In der Welt der Kinder ist es auf jeden Fall das Christkind. Julie C. erzählt ja komplett aus deren Erlebnis- und Fantasiewelt. Und ich habe natürlich als Erwachsene überlegt, was kann da wirklich passiert sein? Haben sich die Eltern verschiedener Kinder abgesprochen, dass es diesmal keine Geschenke geben soll? Aber das wäre natürlich auch schon ganz schön gemein, die Kinder so auflaufen zu lassen. Also wir lassen es mal im Ungefähren. Es ist eben eine Fantasiegeschichte.
Die Jury hat das Hörbuch auf den 2. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste Dezember gesetzt. Was war die Begründung?
Ja, die Jury schreibt, es sei eine magische Geschichte für eine magische Zeit, die zeige, was im Leben wirklich wichtig ist. Und sie loben sehr die Lesung durch Julia Nachtmann. Sie lese mit viel Hingabe, außerdem auch sehr feinfühlig und berührend. Und ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich finde auch, sie fühlt sich hervorragend in die Kinder ein, die sie auch sehr individuell anlegt. Sie versteht es auch, alle Emotionen und Stimmungen auszuloten. Also das reicht vom Streit zwischen Josch und Lena bis hin zur Enttäuschung und dann auch bis zur Ergriffenheit der Kinder, als das Christkind endlich wieder fliegen lernt. Also insgesamt eine schöne, kleine und gut vertonte Geschichte für die Adventszeit.
Und hier sind alle wichtigen Angaben. Juli C., alle Jahre wieder, mit der Sprecherin Julia Nachtmann. Eine CD, 47 Minuten Hörzeit, sie kostet 10 Euro. Die Altersempfehlung ab 5 Jahren. Erschienen ist das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg Silberfisch. Und ich sag's nochmal, das Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche von Dezember. So, das war's. Von der Hörbuchzeit in HR2 Kultur verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.